Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie war vor über 20 Jahren ein Erfolg und sie ist es noch heute. Die Weihnachtsfarce Der Messias von Patrick Barlow, inszeniert von Nicola Weisse. Eine ganz und gar unandächtige Geschichte, die im besinnlichen Advent für volle Ränge sorgt im Basler Theater. Das passt wie die Faust aufs Auge. Zu Gast in Reflexe ist darum die Frau, die das zu verantworten hat, die Schauspielerin Nicola Weisse. Elinor Landmann unterhielt sich mit ihr über Weihnachten, andere Märchen und ihr langes Schauspielerinnenleben.
Nicola Weisse, Weihnachten steht vor der Tür. Sind Sie eine gute Schenkerin?
Nein, ich bin eine schlechte Schenkerin. Ich gerate in Panik. Was wünscht sie sich denn, dass ich keinen Unsinn besorge? Und dann denke ich, ach Quatsch, wir lassen das dieses Jahr. Und dann in letzter Minute will ich doch was. Und so bin ich da hin und her gerissen zwischen nicht wollen, nicht können, aber sollen und doch.
Das dann doch tun.
Ja.
Mit der Weihnachtszeit kommen Glühwein, ich weiß nicht, Weihnachtsmärkte, Jingle Bells, dieses ganze Rundum-Paket. Können Sie damit was anfangen?
Nein, überhaupt nicht. Ich war ja auch gerade jetzt in Ferien in Lanzarote und meine Tochter lebt in Australien, was die heißeste Zeit jetzt ist in Weihnachten. Und der Messias ist auch auf meinen, sag ich mal, arabischen Erfahrungen aufgebaut.
Also, müssen Sie mir erklären.
Das sind ja zwei Männer, die ganze Geschichte spielen. Und dann fahren sie durch die Wüste und dann kommt eben dazu, leise rieselt der Schnee, obwohl es sich um eine Wüstenlandschaft handelt. Und diese Verweihnachtlichung bei uns finde ich immer einen lustigen Gegensatz.
Was auch interessant ist, der Messias nimmt sich eigentlich diesen christlichen Mythos ohne jede Scheuklappe vor. Also da wird zum Beispiel dargestellt, wie Josef mit Maria umgeht. Und das ist ganz einfach ein keifendes Paar. Mhm. Oder der Engel Gabriel, der eigentlich ein eitler Fatzke ist. Dann gibt es noch Gott, der hat keine Ahnung, sondern ein ziemlich ahnungsloser Weltenlenker. Und der Abend ist ein totaler Erfolg. Also der ist über 20 Jahre alt, der wurde wieder aufgenommen, der spielt vor vollen Rängen. Was ist das Geheimnis dieses Abends? Das Geheimnis des Erfolgs.
Ja, erstmal, das sind natürlich diese beiden Jungs. Ich hatte damals ein wahnsinniges Glück und auch einen guten Riecher, diese beiden zusammenzutun.
Also es ist André Jung und Michael Wittenborn.
Und die haben ja nun beide große Karrieren gemacht. Und irgendwo, wenn ich sie beide auf der Bühne sehe und in tollsten Rollen, sehe ich immer ein bisschen noch den Messias. Und je älter sie werden, desto mehr ist das inkarniert. Also ich kann mich erinnern, bei den Proben damals, ich war damals Jungregisseurin, wenn man so will, und auch als Frau war das damals noch nicht, also das galt nicht als richtige Regie. Sagte dann irgendwie André Jung mal, ja, also was sind wir, wenn wir nicht der liebe Gott sind? Ja, und dann habe ich gesagt, naja, einfach ihr. Und das war in den 80er Jahren noch nicht so üblich, dass man einfach nur man selber ist. Mhm. Sondern man musste immer irgendwie, man brauchte das Gerüst noch einer Figur in dem Sinne. Ne? Und das war aber etwas, was mich immer interessiert hat, wie diese Schwelle ist, wo das ganz privat, kindlich und
persönlich
wird. Also das hat mich immer am Theater interessiert. Und das haben die beiden im Laufe der Jahre wunderbar gemacht. Und in diese Aufführung, in aller ihrer Schlampigkeit scheint sie, ist eigentlich sehr sauber geblieben in den 22 Jahren. Also die Abläufe stimmen exakt. Und also wir haben einmal in Hamburg, habe ich einen bösen Leserbrief bekommen, das sei ja unsere heiligste Geschichte durch den Kakao gezogen. Und dann habe ich gesagt, das ist für mich überhaupt nicht so. Ich bin selbst katholisch erzogen worden. Und Weihnachten ist meistens mit Familienstreit verbunden, mit schlechten Keksen, schlechter Blockflötenmusik und Geschenke, die einem nicht passen.
Also es zeigt eigentlich die Realität.
Es ist die Realität. Und dann haben wir etwas, ich habe gesagt, diese schönen Lieder da drin. Also wie es kommt ein Schiff geladen, Tochter Zion, auch dieses Tröste dich aus dem Messias, unseren wunderbaren Halleluja-Verschnitt am Schluss. Das sind ja ganz bewegend und fröhlich. Ich habe die fröhlichsten Melodien aus dem Messias rausgefischt und habe auch immer gefunden, die Sängerin muss schön singen. Und dieser Liebreiz und dass das so eine Reibung ist.
Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, schon ganz viele Elemente zusammen, die diese Inszenierung auszeichnen. In meinen Augen fehlt nur noch eines. Also wir haben die Weihnachtsgeschichte, den Mythos und den Reality-Check des Mythos. Sie haben die Musik angesprochen, Sie haben die Schauspielerleistungen angesprochen. Und dann gibt es natürlich noch die Pannen. Weil die Geschichte ist ja auch, die zwei Schauspieler, die versuchen, diese Geschichte zu spielen. Ja, ja. Die ganze Zeit kommt was dazwischen.
Es ist eigentlich immer eine Panne. Das heißt, gutes Theater ist sowieso immer ein Thema über das Scheitern.
Wie gehen Sie mit Pannen um, wenn Sie auf der Bühne stehen?
Wenn eine Panne passiert, kommt der Mensch raus. Und wie er sich verhält.
Ist das gut?
Ja. Ja? Also das ist zumindest wahr. Ob das gut ist oder nicht, mag ich nicht zu beurteilen, aber es ist wahr. Und trotzdem endet der Abend ja in Versöhnung. Und das ist, insofern ist damit die Weihnachtsgeschichte erzählt. Und alle Leute, jedes Mal, es gibt ganz viele, die um die Weihnachtszeit depressiv sind. Und ich sage, geht in den Messias und sie kommen alle glücklich und zufrieden raus, so wie Weihnachten eigentlich sein sollte.
Also ich kann mich nicht erinnern, je im Theater so gelacht zu haben wie in dieser Inszenierung?
Für mich ist das Schöne daran, dass sozusagen das Theater ist etwas sehr Vergängliches. Und normalerweise wäre die Aufführung verschwunden, dann wäre das ein Punkt in meiner Biografie, dass ich auch mal. Und jetzt gibt es die beiden Jungs gibt es noch. Und dass man so dieser Vergänglichkeit im Theater so ein Schnippchen geschlagen hat.
Was entgegensetzen.
Und das ist was sehr Schönes.
Sie haben es angesprochen, die Premiere dieser Inszenierung war 1988. Wenn Sie sich den Abend jetzt wieder vornehmen und auch wieder ansehen, was ist da präsenter, 2011 oder 1988?
Also für mich ist es immer sehr merkwürdig, weil zu der Zeit war ich auch als Regisseurin nicht besonders anerkannt und ich musste um jedes Ding kämpfen, auch damals Andreas Tschui, der das Bühnenbild gemacht hat, der ist dann leider gestorben. Auch die Katrin Gurt, die Kostüme, ich wollte das alles nur auf Oberteil, also dass die einen Anzug haben und ansonsten alles über Details hergestellt wird. Also ich kann mich plötzlich an diese Krämpfe erinnern, das auch im Hause durchzusetzen. Und bei der Premiere saß ich dann auch irgendwie etwas rum und keiner sprach mit mir. Und dann sagte Baumbauer, ja, das ist eben bei solchen Stücken so. Da verschwindet der Regisseur. Und das ist natürlich klar, wenn du Dinner for One guckst, wer weiß noch, wer der Regisseur ist. Ne? Und das finde ich jetzt schön. Für mich ist das so eine Bestätigung, dass ich damals einen ganz guten Instinkt gehabt habe, wie ich mit denen gearbeitet habe. Natürlich ist es ihr Ding. Und das ist so. Und ich muss da auch nicht mehr vorkommen. Aber das ist ja auch das Schöne. So ist ja Regie normalerweise, wenn sie gut ist.
Nicola Weisse, Sie sind 70. Sie haben eigentlich...
Ich werde jetzt 71.
Ja, Sie werden 71. Sie haben, ich sage es mal so plump, Sie haben ein Leben lang Theater gemacht, stehen seit, ich habe es nachgerechnet, knapp 50 Jahren auf der Bühne. Wussten Sie schon immer, dass Sie auf diese Bühne gehören?
Mein Vater wollte, dass ich Juristin werde und dass ich irgendwie Geld verdiene. Und für meine kleine Schwester, die kleinwüchsig ist und behindert, dass jemand mal da ist, der für sie sorgt, was eigentlich eine ziemliche Hypothek war und was ich nicht wollte. Oder Lehrerin, wie meine Mutter. Dann habe ich gesagt, nein, Lehrerin will ich nicht. Immer dasselbe, was ich gerade gelernt habe, wieder von mir geben. Und dann hat er mich gehauen und gesagt, du beleidigst jetzt deine Mutter. Und sie wollte nicht, weil sie auch Angst hatten wegen der Brotlosen. Mhm. Wir waren eine Flüchtlingsfamilie, die sehr, sehr wenig Geld hat und 6 Kinder. Und man nicht davon ausgehen konnte, dass man damit sein Geld verdient. Und dann habe ich aber gefunden, ich möchte schreiben. Dann dachte ich aber, schreiben, da muss ich immer zu denken und sitzen. Und ich wollte mich bewegen. Und dann fand ich, ach doch, Schauspielerin, das wäre sowas dazwischen.
Aber das war so ein Ausschlussverfahren.
Mein Vater schrieb Stücke für uns Kinder. Und ich durfte da aber immer nur die kleinen Rollen. Meine Schwester war immer die Hauptdarstellerin, die Ältere. Aber ich fand das Theater, und in der Schule durfte ich so Schultheater. Und da war bald dann der Vater einer Freundin, der sagte, du kannst doch Schauspielerin werden. Und das fand ich dann irgendwie zu hoch gegriffen. Und dann hat das bei mir irgendwie was ausgelöst. Und mit 16 wollte ich dann Schauspielerin werden. Und dann haben meine Eltern gesagt, jetzt machst du das Abitur, sonst musst du die Ausbildung alleine bezahlen. Und dann habe ich mich bis zum Abitur durchgebissen. Und bin dann unmittelbar nach dem Abitur dann zur Prüfung gegangen und bin dann genommen worden.
Debütiert haben Sie 1963. Ich habe gelesen als Eve in Wien, also der zerbrochene Krug. Wenn Sie diese knapp 50 Jahre jetzt mal so im Schnelldurchlauf durchlaufen lassen, wie hat sich der Beruf verändert, der Theaterberuf?
Also wenn ich so alte Fotos sehe, dann sehe ich sofort, aus welchem Jahr die Inszenierung ist. Aber wenn ich die Gesichter der Schauspieler anschaue, dann sehe ich, dass im tiefsten Inneren der Beruf sich in seinem Wesen immer noch dasselbe geblieben ist.
Das liegt in den Gesichtern der Kollegen.
Ja, wie der innere Ausdruck ist, über die Mode hinweg, ob das was war oder nicht. Und der hat sich, ich habe ja sehr viele Phasen mitgemacht. In vielen Phasen ist er auch sehr rückläufig geworden. Also wir haben natürlich so in den 70er Jahren zum Beispiel am Neumarkt, da hat man Achtmann gespielt, man hat Rühm gespielt, man hat Handke gespielt, Tritt über den Bodensee, solche Sachen, wo wir gesagt haben, das ist das klassische Theater ist hin. Ich habe zum Beispiel meine Hauptmann-Ausgabe verschenkt, weil ich dachte, das sind doch alte Stücke, die kommen nie wieder. Und sie sind alle wiedergekommen.
Der Kern der Arbeit ist der gleiche.
Das, was immer mehr wird, früher haben wir, wenn man jung ist, dann weiß man ja noch nicht genau, wer man ist. Also da haben wir am Neumarkt zum Beispiel alles gespielt. Da habe ich dann Kesselflickers Hochzeit, so eine alte Mary Byrne gespielt und mit Falten im Gesicht gemalt. Und beim Applaus hatten wir alle rote Backen und diese Falten liefen einfach irgendwie als schwarze Farbe runter. Und es gab dann irgendwann auch einen Moment, wo man sagt, also als wir zum Beispiel Gorki Sommergäste spielen wollten, wo wir dann unser damals Direktor, unser junger Horst Zankel sagte, das können wir nun nicht mehr erstellen. Es gibt Rollen, die man nicht erstellen kann.
Also weil es einem niemand mehr abnimmt?
Nein, weil du sein musst, was das ist. Du kannst nicht, und dann bei den Frauen war das meistens flexibler. Wir waren 8 Frauen und 8 Männer und wir hatten als Frauen immer gut zu tun, was nach viel später oft mindestens 2/3 Männer und 1/3 Frauen. Also da gab es Zeiten und dann ist wieder so eine Art von Naturalismus wieder gekommen. Dann kam das Fernsehen auf mit seinen Serien, mit seinen langweiligen, wo ich immer nur in Küchen reingucke und Familienprobleme, die mich langweilen. Also, wo ich dann Theater einfach einen spannenderen Vorgang finde.
Ne? Das haben Sie vorher beschrieben, die Schwierigkeiten 88, als Sie den Messias erarbeitet haben, quasi zu sagen, ja, du spielst halt irgendwie auch dich selber.
Ja, ich glaube, ich sag das ja noch mal so, vielleicht ich habe dieses Schreiben wollen, das ist immer in mir geblieben, irgendetwas mich auszudrücken. Ich bin in dem Sinne, ich bin schon Interpret, ich bin kann mich nicht als Künstler bezeichnen, aber doch.
Sie bezeichnen sich nicht als Künstlerin?
Nein, kann ich nicht, weil ich bin entweder in einem künstlerischen Gesamtwerk, wo ich manchmal künstlerisch sein kann in meinen Solosachen. Aber ich finde, diese reine Kreativität, wie ein Jazzmusiker, der einfach sich hinsetzt und losspielt, das habe ich nicht. Aber ich habe sozusagen einen bestimmten Ausdruckswunsch. Also wo ich sage, das ist ein Text, den muss man jetzt unbedingt sagen, weil der irgendwie Welt bedeutet. Ich möchte immer, dass etwas mehr ist, nur als die Sache selber. Irgendwo hinweist. Ne?
Hat es auch was mit Entdeckungslust zu tun?
Ja, und auch vielleicht auch das ist geblieben von der revolutionären Zeit. Wir waren ja damals sozusagen alles sogenannte Linke. Etwas über Widerspruch, dass der Körper manchmal was anderes ausdrückt als die Sprache, dass die Bewegung, also
so eine Skepsis gegenüber einer Einheitlichkeit
ja,
oder sowas.
Ja, oder zumindest, dass der Mensch ein sehr komplexes Wesen ist, mit dunklen und hellen Seiten und dass die sozusagen die Einordnung oder das kann man vielleicht die Freiheit der Kunst oder sowas nennen, ne? Dass es nicht in eine Aussage rauslaufen kann.
Jetzt, wenn man Ihre Biografie anguckt, Nicola Weisse, dann haben Sie eigentlich immer wieder hin und her gependelt. Sie waren immer wieder in feste Ensembles eingebunden und dazwischen waren Phasen, wo Sie frei waren. Sie haben es angesprochen, Sie waren im Theater Neumarkt, im Gründungsensemble. Sie waren mehrfach im Ensemble des Theaters Basel unter der Intendanz Hollmann, unter der Intendanz von Baumbauer und jetzt wieder in der Intendanz von Delnon. Sie waren am Schauspielhaus Zürich unter Marthaler und eben dazwischen immer wieder frei. War das Ihre Wahl? Oder ist es Ihnen passiert?
In meinen Ehen, sage ich jetzt mal so, haben die Männer manchmal gesagt, du hast kein selbstbestimmtes Leben, wir leben nur nach Angebot und Nachfrage. Das ist im Theater leider so. Das heißt, die Familie wird dahin gezerrt, wo
das Angebot ist.
Wo das Angebot ist. Und das Angebot war, ich war immer in sehr vielen Gründungsensembles, also oder in neuen Aufbruchsensembles dabei. Und dann ging das auch manchmal relativ rasch in die Brüche.
Sind Sie eine gute Maurerin oder warum? Also was heißt das, wenn man anfängt, wenn man aufbaut?
Das ist so eine Begeisterung. Mhm. Also vor allen Dingen war ja eben in der Zeit noch so das Prinzip Truppe und Ensemble, was dann vielleicht auch durch ein zu übergewichtiges Regietheater dann etwas zerstört worden ist, muss man auch sagen. Aber es waren doch Zeiten, wo sich Gruppierungen bildeten.
Das heißt aber, Sie haben sich auch immer wieder wohlgefühlt im Ensemble, wenn die Truppe war.
Weil ich bin doch sehr demokratisch eingestellt und denke immer, mehr wissen mehr als weniger. Also wenn mehr Leute auf der Bühne was wissen, finde ich das besser, als wenn nur einer es weiß. Klar muss einer einen dahin führen oder die Elemente zusammenbringen. Aber ich finde schon, dass es gut ist, wenn Leute was wissen.
Hat Nicola Weisse eine Lieblingsrolle?
Nein.
Nein?
Weiß ich nicht. Ich habe mich früher oft Rollen mich gewünscht, dass ich sie spiele und habe sie nicht gespielt.
Und, trotz Angebot?
Nein, keine Angebote. Okay. Also ich habe in die Rollen habe ich keine Angebote bekommen. Ich habe überhaupt öfter manchmal keine Angebote bekommen. Und wenn ich keine Angebote bekommen habe, habe ich dann gedacht, dann mache ich es mir selber. Dann habe ich in der Zeit viele Eigenproduktionen gemacht.
Ja. Jetzt haben Sie unter vielen Regisseuren gearbeitet. Sie haben ein paar jetzt genannt. Sie haben auch selber als Regisseurin gearbeitet. Was macht einen guten Regisseur, eine gute Regisseurin aus?
Also ich habe einfach gemerkt, wenn ich einen besseren Regisseur oder Regisseurin, eher Regisseure dann komischerweise, weil sie natürlich mehr waren früher, dann geht mein Bedürfnis, selber Regie zu machen, geht weg. Und ich bin auch als Regisseurin ein paar Mal sehr gescheitert, bin auch mit Intrigen und allem Möglichen, aber wo ich denke, nee, das muss ich nicht haben. Weil ich natürlich sehr spät in die Sportart sozusagen eingestiegen bin und dann immer, wenn es ein Regieproblem, also Probleme gab, und gesagt, ich kann ja in die andere Sportart wieder ausweichen. Und ich habe dann bei meinen Eigenproduktionen mit Regisseuren zusammengearbeitet, deren ich habhaft werden konnte und die mit mir den ganzen Prozess durchgemacht haben. Also von Stückfindung, ich habe dann zwei Romane, Vita Benjelloun, La Nuit Sacrée, umgesetzt als ein Soloprogramm dann. Und Madame Thérèse von Blaise Sandral, das ist ein großer, also die haben dann mitgezogen. Und dann war ich zwar Schauspielerin und der Regisseur, aber es war auf Augenhöhe, ne?
Das ist nicht eine Grundvoraussetzung für eine gelingende Produktion, dass man auf Augenhöhe arbeitet.
Ja.
Ist es?
Schon,
ja. Ist es?
Ja.
Ja. Ja. Was machen gute Schauspieler aus?
Ja, das ist schwer zu erklären. Der eine hat es und der andere hat es nicht. Also ich finde, Eitelkeit ist ein Riesenproblem, vor allen Dingen bei Männern. Und bei Frauen ist ein Problem zu einer Erotik, die nur nicht von sich selber kommt, sondern gerichtet ist, auf Gefallen.
Mhm. Also das ist auch ein Stück Eitelkeit, oder?
Das ist auch ein Stück Eitelkeit, ja. Ich sage, das ist aber ganz schwer zu erklären. Dann gibt es natürlich einfach Technik und es gibt eine Wachheit auf der Probe. eine Lockerheit und dazu stehen, dass das alles nicht so, das sind für mich gute Schauspieler.
Sind Sie eine gute Schauspielerin?
Manche sagen das. Ich möchte eigentlich nicht nur, ich möchte nicht einfach eine gute Schauspielerin sein. Weil der Laie hat oder die Laien haben oft so den Eindruck, mein Gott, diesen Text lernen, das ist aber ein Ding und so. Das ist ja nur die Voraussetzung. Ich möchte nicht so eine Handwerkerin nur sein. Das wird natürlich, je älter ich werde, dringlicher. Ne?
Also Sie möchten eine Welt kreieren?
Ja, oder nein, teilhaben an der Welt. In den kleinen Parts, die man da vertritt, auch eine kleine Welt kreieren, ja.
Haben Sie vorher das Textlernen angesprochen? Wie ist das? Wie lange sind Sie da gut? Wie lange haben Sie für eine Rolle?
Das ist ganz schwierig. Also ich habe zum Beispiel, die Violet war ja ein Riesenteil. Und das,
ein Stück von Tracy Letts.
Von Tracy Letts. Und das ist ja wie, das musst du wie Wasser können. Das ist keine große Literatur, wenn du so willst, aber das ist sehr gut geschrieben. Und das muss einfach flutschen, sagen wir mal so. Und dann haben wir das vor den Ferien damals so grob durchgemacht. Und dann haben wir praktisch das erst im Oktober wieder aufgenommen. Und dann waren es 3 Monate dazwischen. Und dann hatte ich alles vergessen, weil das nicht verankert war. Mhm. Und dann habe ich richtig mit einer jungen Studentin, habe ich dann nachmittags gnadenlos, oder Meisterklasse, habe ich auch gnadenlos pauken müssen.
Geschanzt.
Richtig geschanzt. Und das ist aber etwas, das ist anders im Alter. Du kannst nicht mehr mechanisch lernen. Du musst es im Hirn verknüpfen mit Inhalt. Für mich ist es heute so, wenn ich den Text kann, kann ich die Rolle. Jetzt zum Beispiel beim Werner Dügelin in der Unterrichtsstunde, das war wunderbar, wie er immer sofort bei allen, also das ist ja ein Riesending da, was der Vincent Leitersdorf und die Marie Jung da zusammen, ich habe ja da nur eine kleine Partie.
Sie spielen die Marie, das Dienstmädchen?
Ja, die Marie, das Dienstmädchen. Und ich bin auch später zur Produktion gekommen, weil ich beim Georg Dawasch da im Neuen Theater in Arlesheim Mutters Courage von Tabori gemacht habe. Und das war sofort so ein Ton, wie er hat, den ich sehr liebe. Auch wie er dann hört und sagt, ja, du hast es nicht gedacht und du bist nicht du selbst. Immer müsst ihr selbst bleiben. Und das war wunderbar mit ihm. Ne? Mhm. Und wir haben in sehr kurzer Zeit viel geschafft.
Ich habe Sie, Nicola Weiss, in den letzten Jahren immer wieder in Rollen gesehen, die Ihr Alter zum Thema gemacht haben. Die Marie, dieses Dienstmädchen, gehört jetzt gerade nicht dazu, aber es gab andere Rollen. Da war ein Abend um Marguerite Duras. Da spielen sie zusammen mit einem jüngeren Mann. Beide diese Figuren, diese ältere Frau und der jüngere Mann, kämpfen gegen die Einsamkeit, einzeln irgendwie doch auch zusammen. In der letzten Spielzeit waren sie zu sehen in Frühlingserwachen von Wedekind, inszeniert von Elias Perig. Im Text sind das junge Menschen, die sich dem Leben und der Liebe annähern, das entdecken, daran auch zugrunde gehen. In Basel wurde das besetzt eigentlich mit alten Schauspielern, also gegen den Strich gesetzt. Sahnehäubchen war dann noch eine erotische Szene, eine Knutscherei zwischen Ihnen und Jörg Schröder. Macht das Mut, sowas zu spielen?
Ja, schon. Mut.
Ja. Mehr Mut als anderes.
Nein, das ist immer so, bei solchen Proben, dann sagt man, komm, wir nehmen eine Flasche Wein, machen mal das Licht aus und probieren mal irgendwas. Und es braucht sehr viel Vertrauen zueinander. Und also ich würde das auch jetzt in dem Ensemble mit niemand anders als mit Jörg Schröder gemacht haben, ne? Weil wir kennen uns wirklich auch so. Da musst du ein Feeling füreinander haben und ein Vertrauen. Und auch, dass das von der Regie her aufgehoben ist und nicht einfach eine Bloßstellung, ne? Und auf der anderen Seite, wenn du das nicht machst oder nicht, dann brauchst du es gar nicht zu machen. Also wenn du dich dem nicht aussetzt, dann muss man das nicht spielen.
Dann bringt diese Idee nichts auf, oder?
Nein, es ist ja eben auch dann so, diese Liebesgeschichte, also wenn so, die muss eben sein. Und das Interessante ist, deswegen ist das ganze Experiment ja überhaupt gewesen, dass man sagt, das bricht heute in der Jugend nicht mehr so Tabus. Aber das Alter ist ein Tabu.
Vor allem ich eben auch, ja.
Sexualität im Alter. Ne? Und natürlich ist der alte Körper nicht so, ist leider nicht so schön mehr zum Anfassen. Ne? Aber der alte Körper will genauso angefasst werden wie der jüngere. Und viele fassen sich nicht an, wenn sie jung sind und sind alleine. Es sind ganz viele junge Frauen auch heute, die ganz große Schwierigkeiten haben, jemanden zu finden, weil einerseits eine sehr sexistische Welt ist, also wo alles möglich ist. Und auf der anderen Seite, wie finde ich einen Menschen, der mich liebt und gleichzeitig mich anfasst? Und das ist bei den Jungen fast genauso wie bei den Alten. Nur, dass der junge Körper einfach sozusagen durch die, ich sage mal, die Natur mit ihrer Camouflage, Fortpflanzungsgeschichte muss ja auf ihre Rechnung kommen, wird natürlich öfter angefasst, klar.
Wenn er angefasst werden will. Was Sie jetzt gesellschaftlich beschreiben, das gilt auch auf dem Theater, oder?
Ja, natürlich, klar, ja.
Also altern auf der Bühne ist nicht so einfach.
Nein, ich würde sagen, altern auf der Bühne, ich meine, ich alter ja nicht. Ich stelle mich sozusagen mit dem, was ich bin, hin und dann spiele ich mal 10 Jahre rauf und dann spiele ich mal 10 Jahre runter und so im Schnitt bin ich das, was ich bin. Und dann kann man sagen, oh, ich habe dich aber jünger geschätzt. Das kann man dann, kann so mal 5 Jahre mehr oder weniger, aber irgendwann gehört man in, ab 70 merke ich schon, ist so eine Grenze, ne? Plötzlich heißt es nicht mehr, ist eine ältere Frau, sondern ist es eine alte Frau irgendwann. Und ab 80 bist du sowieso eine und dann beginnt das Greisenalter und wenn du dann immer noch lebst, dann bist du einfach ewig. So, also, aber auf der Bühne, solange man diese Energie hat, da was sagen, mitteilen zu wollen und der Körper das mitmacht, rein kräftemäßig und physisch und das Hirn vor allen Dingen, dann geht das so lange, wie es geht und dann kannst du dich nicht mehr drücken. Das ist dann irgendwie sinnlos.
Ist aber trotzdem ein Tabubruch.
Das ist ein Tabubruch, aber viel mehr für die anderen als für einen selber.
Klar,
also
weil man
merkte immer bei dieser sogenannten Liebesszene, wurde es mucksmäuschenstill und dann dachte ich, mein Gott, ihr seht doch alles Mögliche im Fernsehen. Jetzt, warum seid ihr denn jetzt so still? Mir war es recht, dass sie still waren, aber ist was Merkwürdiges. Ist doch dann toll, dass Theater so sowas noch erzeugen kann, finde ich dann. Sich mit sowas zu beschäftigen.
Wie sehen Ihre Rollenangebote aus?
Also im Moment, ich mache jetzt als nächstes mit der Anna Fiebrock ein Projekt. Und dann spielen wir im Moment noch Fähre da. Also diese Spielzeit ist gesichert. Es läuft eine Verhandlung wegen irgendeinem Film, wo ich aber auch noch nicht unbedingt weiß, ob ich das will und er das will. Das muss man noch ein bisschen so wachsen lassen.
Würden Sie gerne das Käthchen spielen?
Das Käthchen hätte ich gerne gespielt. Aber ich habe die Efe gespielt. Und die Efe ist eben also eine wunderbare Kleistfigur gewesen. Und ich habe das damals, also ich fand das für mich ein großes Geschenk, dass es mein Debüt war, das Efchen zu spielen. Aber das wird heute alles ganz anders gespielt. Also ich habe die damals sehr heilig gespielt. So ein heiliges Bauernmädchen habe ich da gespielt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.